Einen wunderherrlichen guten Morgen. Die meisten kennen mich, mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich bin Pastor in Bensheim-Auerbach und heute Morgen darf ich mal hier predigen. Ich bete noch am Anfang und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass du jeden Einzelnen hier im Raum kennst, dass du auch mich durch und durch kennst. Und ich bitte dich, dass du heute sprichst, dass du alles aus dem Weg räumst, was hier nicht hergehört, dass du meine Gedanken beiseite räumst und deine gibst. Hilf uns, dass wir einen Gottesdienst erleben und dass wir auch eine Predigt erleben, die anspricht, weil sie von dir kommt. Danke, dass du wirkst, Herr. Amen. Als ich überlegt habe, was ich hier predige, ich kenne euch jetzt ja so ein bisschen, ist mir eine Predigt in den Sinn gekommen, die ich schon mal gehalten habe, aber nicht hier. Es war angenehm, da muss man keine neue vorbereiten, sondern darf mal in die Schublade greifen. Und trotzdem ist sie, denke ich, was Neues, weil jedes Mal was Neues dabei rauskommt. Die Predigt heißt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist ein schönes Motto, finde ich. Und es hat sehr viel mit Christsein zu tun, weil Christsein nicht das ist, was viele denken. Sie sagen, ach Mensch, ihr Christen, ihr seid so die Perfekten, ihr habt es irgendwie geschafft. Ihr guckt immer auf alle anderen so ein bisschen runter und denkt so, ach, die armen Sünder. Und ihr euch ist vergeben, ihr seid heilig. So benehmt ihr euch manchmal auch. Und euch kann ja gar nichts mehr passieren. Ihr macht ja immer nur was Richtiges. Wenn man mal so ganz ehrlich ist in seinem eigenen Badezimmer, ist das für mich der ehrlichste Ort, da rasiere ich mich, da muss ich mir mal tief in die Augen schauen, dann stellt man fest, dass man ganz oft hinfällt. Auch als Christ. Auch als Berufschrist oder Pastor, langläufig genannt. Also als jemand, der eigentlich Vorbild sein sollte, und wenn man mal ganz ehrlich ist, nur in einem Vorbild sein kann, im Wiederaufstehen, Krone richten und weitergehen. Ich bin auch kein perfekter Mensch und das ist niemand. Umso wichtiger ist es, dass wir in Gemeinden barmherzig miteinander umgehen und dass wir das lernen, dass zum Christsein das Hinfallen dazugehört. Dass man Fehler macht, dass auch Leiter Fehler machen und dass man in der Gemeinde einen Ort haben sollte, wo das Aufstehen einfach ist. Nicht nur das Hinfallen. Das Hinfallen ist überall einfach. Aber wo das Aufstehen einfach ist und wo Leute da sind, die einem die Krone richten, die einem zusprechen, wer man wirklich ist und die einem beim Weitergehen helfen. König David war ein Mann, der einzige übrigens in der Bibel, der genannt wird, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein König, der schon ganz früh in seinem Leben das erfahren durfte, dass er König ist, der gesalbt worden ist, der große Erfolge errungen hat, der, man sollte denken, ein Vorbild war. Aber wenn man ganz nah in sein Leben reinschaut, merkt man, der war ja auch nur ein Mann. Der war ja auch nur Mensch. Und es gibt diese Geschichte, wo er seine Nachbarin beim Baden entdeckt. Und die auch damals schon badete man textilfrei. Man sollte es kaum glauben. Und er fand schön, was er da sah. Und er guckte nicht wieder weg, sondern er guckte immer mehr hin. Und er dachte sich, schade, dass die einen Mann hat, aber da gibt's doch eine Lösung. Wir haben doch hier irgendwo Krieg, oder nicht? Dann schicken wir den doch mal dahin und geben die Anweisung, das ist ein ganz guter Kämpfer, den stellen wir mal ganz vorne hin. So ganz vorne, damit er auch ja nicht wiederkommt. Gesagt, getan, und der Mann starb und er nahm sich die Frau. Und er dachte, ich bin der König. Das hat schon keiner gesehen. Da bringt keiner die Zusammenhänge zusammen. Das ist schon in Ordnung so. Und dann kam ein ganz mutiger Mann, der Prophet Nathan. Der sagte, weißt du was, lieber König, ich will dir eine Geschichte erzählen von einem Mann, der sehr ungerecht war. Der sich genommen hat, was ihm nicht gehört hat. Und hat ihm diese Geschichte erzählt und König David wurde sehr wütend. Und sagte, bring mir diesen Mann und ich reiß ihm den Kopf ab. Er sagte, das wird schwer. Der Mann, da brauchst du nur einen Spiegel zu. Der Mann, der bist du. Manchmal fällt man hin und merkt es nicht mal. Manchmal ist man blind dafür, zu sehen, was eigentlich richtig und gut ist. Und das war König David auch. Auch das gehört zum Christsein dazu, dass man immer wieder mal Selbsterkenntnis hat und merkt, oh, ich bin ja doch nicht so richtig, wie ich dachte. Ich bin schon längst hingefallen und habe es gar nicht gemerkt. Aber was mich so beeindruckt bei König David, ist nicht, dass er hingefallen ist, sondern wie er reagiert. Und wie er reagiert, lesen wir im Psalm 51. Der sagt nicht, also weißt du was, Nathan, wenn ich schon nicht dem den Kopf abreißen kann, der hier die Sünde getan hat, dann reiße ich dem den Kopf ab, der das demjenigen erzählt, der die Sünde getan hat, nämlich dir. Das macht er nicht. Das hätte er tun können, als König. Und Vertuschungsakt war damals durchaus üblich und wäre, glaube ich, niemandem großartig auf den Magen geschlagen, außer dem Nathan vielleicht und seinen nahen Angehörigen. Aber er nimmt Gott ernst. Und er fällt in tiefe Trauer und er beginnt zu beten. Und das berichtet uns Psalm 51. Ich lese euch die Verse 1 bis 14 mal vor. Es entstand, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte. Also das ist die Vorgeschichte. Bathseba ist diese Nachbarin, die er da entdeckt hatte, deren Mann er umgebracht hatte. Und dann spricht König David, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Lösche meine Vergehen, weil du voller Barmherzigkeit bist. Wasch meine Sünde ganz von mir ab, reinige mich von meiner Schuld. Ja, ich erkenne meine Vergehen. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse vor dir ist. Darum hast du recht mit deinem Urteil. Rein stehst du als Richter da. Ja, schuldverstrickt kam ich zur Welt. In Sünde empfing mich meine Mutter. Sieh, du freust dich über Wahrheit im Innersten. So lehre mich, dort weise zu sein. Entsündige mich mit Hysop. Hysop ist ein Büschel, den man genommen hat, um zu heiligen, um zu besprengen. Ja, zum Beispiel beim Schlachtopfer hat man das in das Blut getaucht und den Schlachtaltar damit besprengt, damit er dann geheiligt war. So werde ich rein. Wasch mich, dann bin ich weiß, weißer als Schnee. Lass mich wieder Fröhlichkeit und Freude hören. Dann jubeln die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde und lösch meine ganze Schuld aus. Schaff mir, Gott, ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mir wiederkehren Freude des Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Da ist keine Spur mehr von dem großen König, oder? Gar kein Herrschaftsanspruch, gar nichts. Ja Gott, ich erkenne an, ich habe Schuld in meinem Leben, ich erkenne das an. Du bist der Reine, du bist derjenige, du bist mein Richter. Jetzt ist sie mir gegenwärtig, sie ist mir immer vor Augen. Und ich kann damit nicht so weiterleben. Und ich bitte dich, dass du deine Schuld, meine Schuld von mir nimmst, mit deiner Güte, mit deiner Barmherzigkeit, dass du mich reinwäschst, dass du mich neu heiligst. Und für mich so wunderbar, dieser 12. Vers, schaff mir Gott ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Manchmal benehmen wir Christen uns, dass wenn wir durch Tugenden und durch Gesetzeshalten uns selber ein reines Herz schaffen könnten und merken gar nicht, dass wir darin schon längst gefallen sind. Denn nicht das, was wir tun, macht uns heilig, sondern das, was Jesus Christus längst für uns getan hat, das hat uns heilig gemacht. Und indem wir das annehmen und mit Gott im Gespräch sind, mit Jesus im Gespräch sind und ihn darum bitten, dass er unsere Schuld von uns abwäscht, dass er uns rein macht, dass er uns ein reines Herz gibt und einen festen Geist. Dadurch entsteht immer mehr. Aber gehen wir mal chronologisch da rein. Hinfallen. Ich habe schon gesagt, hinfallen ist leicht, oder? Und jeder fällt oft, wahrscheinlich öfter, als es ihm auffällt. Damit meine ich nicht das körperliche Hinfallen, das würde man merken, das tut meistens weh. Ich meine eher das Hinfallen, wo man so in der Gemeinde als Christ unterwegs ist oder auch in der Familie, im Alltag und Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Ich habe mal, und das habe ich gemacht, ohne zu richten, weil ich weiß, dass ich selber oft so denke, mal gefragt, Leiter gefragt in einer Schulung, Aus welcher Motivation heraus tut ihr, was ihr tut? Und da kam ganz eigenartige Motivation raus. Die haben das so brainstorm-mäßig reingetragen. Und ich will Erfolg haben, hat einer gesagt. Der andere hat gesagt, ich will die Gruppe weiterbringen. Der dritte hat gesagt, die Gemeinde soll wachsen. Der vierte hat gesagt, ich will Gott gefallen. Die waren ehrlich. Fand ich gut. Und ich habe dann zugehört und gesagt, okay, wer von euch will denn Gott Freude bringen? Dann wurde es ganz ruhig im Raum, so, wie Gott Freude bringen? Ich habe gesagt, wisst ihr denn nicht, dass das Leben, was ihr habt, die Gaben, die ihr habt, die Leitung, die ihr innehabt, dass das alles da ist, weil Gott es euch anvertraut hat? Und dass das nicht dazu da ist, dass ihr Leiter seid, dass ihr Identität bekommt, die habt ihr längst. Und die habt ihr wo ganz anders. Das ist dazu da, damit sein Reich ausgerichtet wird und damit Gott Freude empfängt von euch. Ihr seid dazu geboren, in Beziehung mit ihm zu leben. Und wenn du beispielsweise mit einer Frau oder einem Mann verheiratet bist, es fängt immer dann an, schwierig zu werden in Beziehung, wenn du aufhörst, danach zu suchen, was deinem Partner Freude bringt. Wenn du anfängst, nur noch an dich zu denken und auf dich zu schauen und ganz fokussiert bei dir zu sein und zu sagen, was habe ich eigentlich von dieser Beziehung? Was macht das eigentlich mit mir? Aber in Beziehung sind das relativ giftige Fragen. Die müssen ab und zu mal gestellt werden. Ja, ja, ich weiß. Aber die müssen gestellt werden, damit man sie dem Herrn Jesus Christus abgeben kann und sagen kann, befreie mich davon. Denn alles, was ich brauche, bekomme ich von dir und nicht von meinem Partner oder von meinem besten Freund oder sonst irgendeinem Menschen. Es geht darum, gerade auch bei Gott, zu gucken, was macht dir denn Freude, Gott? Was soll ich denn heute mit diesem Leben anstellen, das du mir geschenkt hast? Spannend, oder? Ich finde, es ist immer wieder eine spannende Frage, mit der ich auch selber nicht immer glänze. Das will ich gar nicht verheimlichen. Hinfallen. Nach dem Hinfallen kommt das Aufstehen. Und das ist manchmal auch sehr spannend. Hinfallen ist ja noch einfach, oder? Aber zuzugeben, dass man hingefallen ist, das ist in dieser heutigen Gesellschaft gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob es in anderen Gesellschaften oder anderen Zeiten einfacher war. In denen habe ich nicht gelebt. Ich weiß nur im Hier und Jetzt, dass es nicht so einfach ist. Gerade auch im Gemeindekontext, wo man eine gewisse Position hat, ist das nicht so einfach. Ich sitze mit einigen Pastoren relativ häufig zusammen und wir erzählen uns, was wir so falsch machen im Leben. Und dann hat unser Supervisor uns mal gefragt, wann habt ihr euch das letzte Mal vor eure Gemeinde gestellt und das bekannt? Und dann haben wir gesagt, bist du denn wahnsinnig? Das Bekennen! Wann sollen wir mit unserem Beruf aufhören? Sollen wir vor oder direkt danach kündigen? Aber das ist doch eigentlich übel, oder? Dass man so in Gemeinden denkt. Wir wissen ja nicht mal, ob es stimmt. Aber man müsste es mal ausprobieren. Man müsste mal den Mut haben und mal sagen, liebe Gemeinde, heute erzähle ich euch die Sünden der Woche. Und zwar meiner Woche. Und dann kommt der Nächste vor und macht das auch. Und dann beten wir für jeden. Um Vergebung. Dann sprechen wir sie frei davon. Und dann, wenn alle das gemacht haben, haben wir einen ganz befreiten Gottesdienst. Dauert ein bisschen lang, ich weiß, aber wir sind ja in der afrikanischen Woche. Also das Aufstehen ist nicht so einfach. Ja? Das ist aber auch nicht einfach, wenn man nicht irgendwo leidet, sondern wenn man einfach nur, in Anführungsstrichen nur, das ist ja völliger Schwachsinn, ist ja keiner niedriger als der andere, wenn man einfach eine andere Position hat, wenn man einfach Mensch ist, irgendwo in irgendwelchen Beziehungen steht und dann sagen muss, ich bin gefallen. Das sagt man heute nicht mehr so. Man sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Mist gebaut, ich habe was falsch gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es einfacher, einfach liegen zu bleiben, in seinem Selbstmitleid oder in seiner Wut zu ertrinken, jahrelang zu leiden, zu sagen, ach, und das habe ich falsch gemacht. Anstatt aufzustehen und darauf zu vertrauen, dass Gott einen Weg hat. Egal, was passiert ist, egal, wie schlimm oder nicht schlimm das war, dass Gott sagt, steh auf. Ich helfe dir auch dabei und ich schicke dir auch Leute, die dir helfen, die dir zumindest helfen sollten. Manchmal frage ich mich, wie Gott das findet, wenn wir mit Menschen, die gefallen sind, umgehen, wie wir mit ihnen umgehen. Wenn er zum Beispiel ein Pastor ist, der geschieden ist und die Gemeinde entscheidet, jetzt muss der gehen, weil er sich hat scheiden lassen. Wie soll der denn über Ehe predigen? Ich würde sagen, gerade der sollte über Ehe predigen, denn der weiß, wie es schief geht. Und er weiß, wovor er warnen muss, weil er es selber schmerzhaft erfahren hat. Schon spannend, ne? Dass wir immer denken, dass die, bei denen man keine Fehler sind, die sind, die am meisten Bescheid wissen. Das ist schon spannend. Aufstehen. Wir in der Gemeinde sollten das eigentlich kennen. Von unserer Bekehrung her. Von dem Moment, als wir vor Jesus standen, das allererste Mal, und so ganz bewusst verstanden haben, eigentlich, wenn ich dich nicht habe, Jesus, gibt es keinen Weg zu Gott. Wenn du nicht da gewesen wärst, wenn du nicht für mich gestorben wärst, dann hätte ich keine Chance. Eigentlich sollten wir das Gefühl vom Hinfallen kennen und wissen, wie gut es ist, dass dann jemand da ist und sagt, doch, es gibt einen Weg für dich. Und der ist gar nicht so schwer, keine Angst. Und ich begleite dich und ich mache das gerne. Wir machen das gerne bei Bekehrung. Wenn jemand sich ganz frisch bekehrt, sagen wir, hurra! Wir wollen den begleiten, zu Jesus hin. Wir wollen das erleben, dass der wächst, dass geistliche Gaben sich entwickeln, dass der ganz toll wird in der Gemeinde und nie wieder einen Fehler macht. Das wollen wir erleben. So unrealistisch, aber leider manchmal auch so wahr. Aber wir sind nicht so begeistert, wenn jemand kommt zum, sagen wir, 25. Mal und sagt, Entschuldigung, derselbe Fehler schon wieder. Dann sind sie irgendwann echt genervt, oder? So, oh Mann, ey. Der geht mir aber auf den Zeiger. Der ist aber herausfordernd, um es mal förmlicher zu formulieren, ja? So langsam könntest du die Kurve kriegen, Bruder oder Schwester. Haben wir vorher im Gebet gefragt, ob Gott das auch so sieht? Oder ob Gott nicht sagt, ich bin stolz auf dich, dass du es wieder bekennst. Ich finde es gut, dass du es sagst. Und dass du zu mir und nicht zu irgendwem kommst. Wann hast du das letzte Mal jemandem auf die Schulter geklopft, der zum 10. Mal bekannt hat, dieselbe Sünde schon wieder gemacht zu haben? Und gesagt, super, dass du es sagst. Nur mal so eine Frage. Ich glaube, dass Bekehrung nicht etwas ist, was wir einmal machen, sondern dass Bekehrung etwas ist, was wir vom Grundsatz her einmal entscheiden und dadurch Heilsgewissheit haben, ja. Aber dass das etwas ist, was wir immer wieder tun müssen, uns zu Gott hinkehren, Dinge bewusst bekennen. Aber dazu brauchen wir auch ein Umfeld, wo das möglich ist. Wo keiner von uns herabschaut und sagt, ach, und du willst Christ sein? So, so. Ich habe das mal bei einem Kollegen im FEG-Bund sehr heilsam erlebt. Ich habe eine Gemeinde erlebt, die haben ihren Pastor erwischt, als er aus dem Puff kam. Der hatte 4 kleine Kinder und eine Ehefrau. Der war also kein alleinstehender Pastor. Und er kam aus dem Puff. Und es war eigentlich, dass er da keine Traktate verteilt hat. Der war nämlich dabei, seine Klamotten zu ordnen. Also es war relativ klar, was passiert war. Und das ging wie ein Lauffeuer durch den Bund. Der war da, beim roten Licht. Und viele Pastorenkollegen haben gesagt, um Himmels Willen, jetzt müssen wir ihn nach Afrika schicken. In die Armut. Und der damalige Präses hat mir sehr gut gefallen, die Antwort, der hat gesagt, gibt es in Afrika keine Sünde? Gibt es da nicht die Möglichkeit, im Puff zu gehen? Wo lebt ihr denn? Der bleibt da, wo er ist. Wir sind herausgefordert, ihm zu helfen. Und dann ist er in die Gemeinde gegangen und hat gesagt, was wollt ihr mit ihm tun? Sagt mir das mal. Und dann haben sie ganz wilde Vorschläge gehabt, ihn sofort fristlos kündigen, in die Arbeitslosigkeit jagen, die Scheidung begleiten. Und also die hatten gute Vorschläge. Die wussten sehr genau, was sie mit ihm vorhaben. Und dann hat er gesagt, jetzt machen wir mal ganz kurz das Licht aus. Und der, der ohne Schuld ist, der wirft den ersten Stein. Wir können es auch gerne anlassen, wenn ihr so mutig seid. Wer von euch ist ohne Schuld? Sag mal. Da wurden sie schon ein bisschen kleinlaut und gesagt, so, jetzt schlagen wir mal die Bibel auf. Und ich möchte, dass ihr mir Stellen vortragt, wo das drinsteht, was ihr vorhabt. dass jemand aufgrund von Sünde seine Berufung verliert. Ich will, dass ihr mir das zeigt. Konnte keiner. Dann hat er angefangen. Nur 8 Stellen. Er hat gesagt, ich will ja nur einen kleinen Ausriss geben. Er hat Personen vorgestellt, die ihre Berufung hatten und haben, obwohl sie gesündigt haben, und zwar massiv. Da waren sogar Mörder dabei. Und er hat gesagt, hier ist eindeutig was schiefgelaufen, das sehe ich auch so, liebe Freunde. Aber schiefgelaufen sind 2 Dinge, nicht nur 1. Erstens, der Pastor hat gesündigt und zweitens, die Gemeinde versucht, ihn abzuschießen. Das sind 2 Dinge, die falsch laufen, nicht nur 1. Die Gemeinde ist dann durch einen sehr harten Prozess gegangen. Der Pastor ist da immer noch Pastor. Der darf da sogar predigen. Der hat eine Zeit lang freiwillig nicht gepredigt, weil er gesagt hat, ich kann nicht von Gott reden, weil ich ihn selber gerade gar nicht erlebe. Deswegen war ich ja da, wo ich war. Der ist auch immer noch verheiratet, sogar mit derselben Frau. Ich propagiere das nicht. Ich sage nicht, dass man das muss. Ja? Ich finde, da muss man wirklich in Seelsorge sehr behutsam reingehen und gucken, was ist überhaupt möglich, was geht und was geht nicht. Also nicht falsch verstehen. Ich sage jetzt nicht, lass dir alles gefallen, liebe Ehefrau oder lieber Ehemann, sondern Sünde klar zu benennen ist wichtig. Aber wie gehe ich dann damit um? Kippe ich dann das Kind mit dem Bade aus oder versuche ich nur das Wasser zu wechseln? Aufstehen. Ganz wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn du noch wankend stehst und nicht weißt, wohin, ist dann, die Krone zu richten. Und das kannst du nicht selbst. Wenn du hingefallen bist und aufstehst, dann sitzt deine Krone, deine Identität schief. Du bist ein Kind Gottes. Schon gewusst? König David ist auch ein Kind Gottes. Er hat das im Gebet formuliert, ohne es so richtig zu wissen, glaube ich. Und ich glaube, er brauchte auch den Propheten, der gesagt hat, ich komme zu dir. Und ich komme nicht zu dir, weil Gott erwartet, dass du jetzt tot umfällst. Sondern ich komme zu dir, weil du immer noch sein König bist. Weil du immer noch sein Kind bist. Und weil er will, dass du umkehrst. Und dass du sein Kind bleibst. Ich fand es so schön, in meinem allerersten Hauskreis das zu erleben. Unser Hauskreisleiter war ganz wild auf Bekehrung und vor allen Dingen auf Vergebung. Da war der ganz wild drauf. Der hat auch immer uns evangelisiert, die wir schon dabei waren. Und wir haben immer gesagt, Volker, geh doch mal auf die Straße. Nein, ihr braucht das auch. Und dann haben sich irgendwann mal die wahnwitzige Frage, ich hätte es sein lassen sollen, die wahnwitzige Frage gestellt, was von Bekehrung brauchen wir denn? Dann ist er ganz nah an mich rangekommen, das war seine Spezialität, weil ich ein bisschen unangenehm fand, aber okay. Ganz nah an mich ran, hat mir tief die Augen geschaut und gesagt, Vergebung, das ist der Part, den du brauchst. Und hat recht, tatsächlich recht. Vergebung ist der Part, den ich brauche. Und wenn man also das geschafft hatte mit Volker, also innerhalb von 15 Minuten, an einen Punkt zu kommen, wo man Vergebung brauchte, dann hat man also mit ihm gebetet. Und das waren sehr ernsthafte Gebete. Und er hat einem dann sehr ernsthaft Vergebung zugesprochen. Gesagt, das ist wichtig, das kannst du nicht dir nehmen. Das muss dir zugesprochen werden. Dir ist vergeben. Du bist ein reines Kind Gottes. Und das war wunderschön. Und irgendwann waren wir alle Vergebungssuchtis in dem Hauskreis. Und haben gesagt, also wir müssen mal wieder zum Volker, wir haben da was. Nicht, dass wir umso mehr gesündigt hätten. Wir haben schon versucht, Jesus nachzufolgen, keine Frage. Aber es passiert ja trotzdem genug, wo man mal Vergebung braucht. Und bei Vergebung hat es immer so einen unangenehmen Touch, finde ich. Ich muss um Vergebung. Kennt ihr diese Sätze? Ich muss jetzt mal um Vergebung bitten. Ich muss da mal was bekennen. Oder jetzt muss ich mal ehrlich werden. Hört sich besonders erfreulich an, finde ich. Besonders erquicklich, so, ja, jetzt darf ich endlich, ich muss. Ich darf um Vergebung bitten. Das ist ein Vorrecht. Ich darf wieder frei werden von meiner Schuld. Ich darf froh weiterleben. Ich darf den Menschen sogar in die Augen gucken, wenn sie wissen, was ich falsch gemacht habe. Weil ich weiß, dass jemand für mich bezahlt hat. Weil ich weiß, wenn ich bekannt habe, dann ist es weg. Und weil ich weiß, dass ich immer noch sein Kind bin.
Ich darf bekennen, nicht ich muss.
Und wenn du das zugesprochen bekommen hast, wenn dir das zugesprochen wurde, du bist frei von deiner Schuld. Gott hat dir vergeben und ich, der das gehört hat, ich gerne auch. Dann darfst du weitergehen, gerichteter Krone, aufrecht im Kreuz. Dann darfst du nach vorne schauen. Ich fand den Vers, den deine Kleine heute bekommen hat, so schön. Ja, vergiss mal, was hinter dir liegt. Schau da nicht mehr hin, sondern schau auf das, was Gott für dich vorbereitet. Geh nach vorne. Geh weiter. Wie viele Menschen in Gemeinde sind stehen geblieben und haben aufgehört zu dienen, weil sie der Meinung sind, dass sie entweder nicht mehr können, nicht mehr sollen, oder weil sie denken, sie sind nicht gut genug für irgendwas. Wie viele Menschen leben unter dem, was sie an Begabungen und Fähigkeiten haben, weil sie sich wegen irgendwas schämen oder Angst haben? Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott will. Ich glaube, dass das, was Gott will, ist, nicht uns zu stressen, keine Angst. Es geht nicht um Stress, es geht nicht um noch mehr tun. Es geht eher darum, auf Jesus zu schauen und genau das zu tun, was er uns sagt. Sich zu fokussieren und zu sagen, ich muss nicht alles Mögliche tun und ich muss auch nicht geduckt durch die Gegend laufen, sondern ich darf als Kind Gottes nach meinen Gaben leben. Mit dem, was ich habe und was ich bin, mich einbringen. Ich muss mich nicht meiner selbst schämen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist auf der einen Seite was für einzelne Personen. Auf der anderen Seite ist es aber auch was für Gemeinde. Denn Gemeinden fallen auch hin. Gemeindeleitungen oder ganze Gemeinden machen Fehler. Es werden falsche Dinge abgestimmt, es werden Leute verletzt, was weiß ich. Es passiert so viel, was nicht optimal läuft. Das ist aber nicht schlimm. Solange auch Gemeinde wieder aufsteht, Vergebung erfährt, Krone richtet und weiterläuft. Ich will mit dieser Predigt eigentlich erreichen, und ich glaube, dass das auch das ist, was Jesus heute Morgen sagen will, dass Sünde nicht schlimm ist. Solange wir sie zu Jesus bringen. Solange wir sie nicht absichtlich immer wieder tun und uns Gott egal ist, sondern wenn Sünde passiert, wenn Fehler passieren, dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Dann dürfen wir uns darauf verlassen, dass wir eine Gemeinde haben sollten, die damit umgehen kann. Und wenn sie das noch nicht kann, dann wird Gott es ihr beibringen. Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass das, was Gott uns mal zugesagt hat, was wir tun sollen, die Berufung, die Befähigung, die wir haben, dass wir die nicht verlieren, weil wir Dinge falsch machen. Dadurch verliert man das nicht. Ich möchte, dass ihr als Gemeinde und als Einzelne mutiger werdet. Das kann man leicht sagen von hier vorne. Ich fahre wieder nach Hause in meine Gemeinde und ihr müsst dann mutig sein. Na toll. Aber vergesst nicht, dass der euch befreit hat, der ist immer da, Jesus Christus. Und der will diese Gemeinde formen und er will, nicht nur in dieser Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass alle Gemeinden vor dieser Herausforderung stehen. Er will, dass die Gemeinden zu einem Ort werden, an dem Sündigen nicht das Schlimmste ist, was passieren kann, sondern nur der Tiefpunkt in einem wunderbaren Happy End ist. Ja? Sünden ist nur der Tiefpunkt in einem wunderbaren Happy End. Es gibt Lösungen dafür. Es gibt Wege. Und es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Und niemand hat das Recht, auf jemanden, der Fehler macht, herabzuschauen. Denn die, die herabschauen, sind die, die selber Fehler haben. Und kennt ihr den Spruch, das, was mich am anderen nervt, ist das, was ich selber tue? Vielleicht, wenn ihr euch wieder mal erwischt dabei, das ist ja auch nur so ganz heimlich, manchmal macht man das ja nicht offen, sondern denkt nur so, ach, der ist schon wieder gefallen, wie schlimm. Vielleicht guckt ihr euch dann mal im Spiegel an und sagt, ist das was, was ich auch mache? Das, was mich vielleicht auch an mir ärgert. Vielleicht denkt ihr dann häufiger, dass ihr euch eher über euch selber als über den anderen ärgert. Und dann dürft ihr auch damit zu Gott kommen und auch da Vergebung erfahren und wieder aufstehen, eure Krone richten und weitergehen. Ich wünsche uns, nicht nur euch, auch mir. Ich wünsche uns, dass wir das lernen, immer mehr. Und dass uns das leicht fällt, nicht nur hinzufahren, sondern auch aufzustehen, weil wir in Gemeinden leben, die das verstanden haben, dass neben der Erstbekehrung Vergebung eines unserer Hauptgeschäfte ist. Weil Jesus das will. Jesus will uns frei machen. Und das macht er nicht nur einmal. So sind wir oft gepolt, dass wir denken, das ist so ein einmaliges Ding und dann sind wir frei. Nein, das ist ein Kampf. Aber das ist kein Problem, solange wir ihn mit Jesus kämpfen. Und er will, dass wir dieses Geschäft annehmen. Er will, dass wir da reingehen und fröhlich andere Menschen frei machen in seinem Namen. Fröhlich vergeben, fröhlich neu ausrichten und fröhlich weitergehen, immer im Blick auf ihn. Gott segne uns. Amen. Jetzt haben wir eine Zeit, wo wir Gott in Liedern loben können. Richtig? Ja.